Guten Morgen erstmal. Möchte ich sagen, dass ich ein paar Bücher mitgebracht habe, Bibeln und alles rund um die Bibel. Und die sind weder zum Verkaufen noch zum Verschenken. Nichtsdestotrotz werde ich sie nachher ausstellen und ihr könnt gerne vorbeikommen, weil ich das eine oder andere heute auch mal empfehlen werde. Und dann können wir darüber sprechen, warum das eine oder das andere Buch für den einen oder anderen gut ist. So, die Bibel mehr als ein Buch. Das ist unsere neue Predigtreihe. Und ich habe mich zu diesem Thema tatsächlich freiwillig gemeldet. Ich habe gesagt, darüber spreche ich gerne. Warum? Meine Eltern haben 1972 eine lebendige Beziehung zu Jesus angefangen. Da war ich 3 Jahre alt. Schnellrechner unter euch und Mathe-Leistungskursleute können mich nachher zu 50 plus einladen. Also ich war relativ klein und bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo die Bibel im Mittelpunkt stand. Und mir ist früh vermittelt worden, die Bibel ist gut und das ist richtig und wir glauben das. Und es hat mich begeistert. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Kinderbibel, die ich absolut geliebt habe. Die war groß und blau und hatte viele tolle Bilder. Insofern habe ich eine ganz positive Assoziation zum Thema Bibel und wollte deshalb gerne darüber reden. Als ich dann zu Hause war und mit der Vorbereitung startete, dachte ich, das ist aber auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Denn erstens ist nicht jeder so aufgewachsen wie ich. Und zweitens ist, glaube ich, oft ein schlechtes Gewissen in den Christen, weil man immer denkt, eigentlich müsste ich mehr Bibel lesen. Und wenn man dann hört, jetzt gibt es eine ganze Predigtreihe zum Thema Bibel, denken die meisten gleich, da steht dann der Prediger da vorne und sagt, du musst aber mehr Bibel lesen. Und dann gibt es hier noch die Experten, die die Bibel vielleicht schon zigmal ausgelesen haben und ganze Abschnitte, eventuell sogar kapitelweise auswendig können. Jetzt stehe ich hier vor so einem Publikum und denke mir, es ist schon ein Dilemma. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was macht denn überhaupt jetzt eine gute Predigt aus? Ich habe mich da auch so ein bisschen rumgehört, dass der Prediger gut angezogen ist, wurde mir gesagt. Es gibt auch Leute, die sind relativ anspruchslos, sagen, wenn es nicht so langweilig ist, dass ich einschlafe, ist es schon ganz okay. Andere sind vielleicht froh, wenn sie beim Schlafen nicht gestört werden. Für mich, ich habe überlegt, was ist denn für mich eine gute Predigt? Ich möchte in einer Predigt immer ermutigt werden. Das ist mir wichtig. Ermahnt, vielleicht auch, sagen wir, positiv herausgefordert. Und dann hätte ich auch gerne irgendwie was Neues. Das ist natürlich schwierig, wenn man so lange Christ ist. Oder zumindest dann was Altes neu verpackt. Ich kann jetzt für nichts garantieren, hoffe aber irgendwie, dass keiner einschläft oder dass er dann nicht zu oft aufwachen muss. Also, und ach so, was für mich immer noch ganz wichtig ist, dass der Prediger einen roten Faden hat. Den habe ich dann mal mitgebracht. Vielleicht können die jungen Leute, falls ich den doch verlieren sollte, mir so ein bisschen bei der Suche helfen. Die Bibel mehr als ein Buch. Die Bibel ist allerdings mehr als ein Buch. Die Leute aus dem Kindergottesdienst kennen das noch und die vom Bibelkolleg auch. Ach so, vielleicht sollte ich mal weitermachen. Genau. Die Bibel heißt deshalb so, weil auf Griechisch Biblion einfach Bücher bedeutet. Unser Wort Bibliothek kommt einfach daher, weil da Bücher auf der Theke stehen. Deshalb heißt die Bibel Bibel. Mehr als ein Buch. Es gibt insgesamt ein paar Zahlen hier für euch. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, im Alten Testament gibt es 39 Bücher, im Neuen 27. Das Ganze wurde über 1500 Jahre von 40 verschiedenen Schreibern geschrieben, aber es gibt nur einen einzigen Autor und das ist Gott. Gott hat die Bibel nicht diktiert, sondern inspiriert. Die anderen Zahlen gehören auch alle noch irgendwie dazu. Psalm 119 ist der längste Psalm, Psalm 117 der kürzeste, 118 ist das mittelste Kapitel der Bibel. Dann seht ihr da die Anzahl an Kapiteln, 1189 und Verse und Buchstaben und so weiter. Das ist nur so für die Mathe-Freaks und Zahlen, die ich habe. Alle unterschiedlichen Geschichten in der Bibel berichten, was Menschen mit Gott erlebt haben. Im Alten Testament geht es um die Geschichte des Volkes Gottes und im Neuen Testament geht es dann um Jesus und den Bau seiner Gemeinde. Wenn die Bibel mehr als ein Buch ist, was ist sie dann? Manche sagen, die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung. Das ist ehrlich gesagt für mich als blonde Frau nicht gerade etwas, was mich begeistert. Mit Gebrauchsanweisungen. Ich auf Kriegsfuß. Für mich muss jegliche Kaffeemaschine oder sonstiges Gerät möglichst einen Schalter haben. Das Gerät muss sich intuitiv selbst erklären. Ich habe vor 4 Jahren ein neues Auto gekauft und ich setze mich rein und es fährt wie jedes andere. Mein Mann hat einen Geschäftswagen. Üblicherweise fahren wir im Urlaub am Wochenende mit seinem Auto. Letztens war aber unsere große Tochter mit Papas Auto unterwegs und Ulrich und ich fuhren mit meinem. Und irgendwie aus Langeweile oder so greift mein Mann in das Handschuhfach und liest und guckt, sieht da die Gebrauchsanweisung. Ist ja da so ein dickes Büchlein für Autos, ne? Habe ich nie reingeguckt. Was macht der? Blättert so durch und liest und sagt mal, Mensch, dein Auto hat ja auch einen Tempomaten. Und ich dachte, wow, das ist genau das, was ich mir beim nächsten Auto mitkaufen wollte. Weil ich das bei Ulrichs Auto so toll finde. Ich bin nämlich so geizig, dass ich nie gerne Knöllchen kriege. Deshalb stelle ich mir immer gerne dann ein Tempomat wirklich auf 50 oder 52 oder 120 auf der Autobahn. Und dann kann man so ganz entspannt fahren. Und bei meinem Auto, naja, man fährt ja auch manchmal schneller oder so. Ja, jedenfalls irgendwie habe ich gedacht, wie doof ist das denn? Und wenn das wirklich stimmt, dass die Bibel eine Gebrauchsanleitung ist, die uns irgendwie hilft, unser Leben gut zu leben, die uns sagt, wie das menschliche Zusammenleben funktioniert, das ist eigentlich ziemlich blöd, wenn man erst am Ende seines Lebens da mal reinguckt oder vielleicht, wenn es zu spät ist oder nach 4 Jahren oder wie auch immer. Also es lohnt sich, auch wenn man mit Gebrauchsanweisungen aufs Kriegsfuß steht wie ich, vielleicht doch die Bibel als solche einmal zu lesen. Dann heißt es, die Bibel ist auch ein Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Weg. Früher hatten die Leute wohl eher an Öllämpchen gedacht, kleine Laternen, mit denen sie wirklich dann so entlang gingen. Und das Licht war wirklich nur so für den nächsten Schritt gedacht. Heutzutage ist das ja bei uns etwas anders. Wir haben hier sowas. Was möchte keiner so haben? Klar, es ist toll, einen Scheinwerfer zu haben, der einem schon mal die Straße innerhalb der nächsten 500 Meter zeigt. So ist es aber nicht gedacht. Es ist das Licht, was mir den Weg für den nächsten Schritt zeigt. Die Bibel ist auch noch eine Offenbarung Gottes oder, ich fasse das mal zusammen, ein Liebesbrief. Das ist einer der ersten Liebesbriefe, die ich bekommen habe. Von meiner süßen kleinen Schwester. Dann habe ich jahrelang nichts mehr gekriegt. Und ich musste über 20 werden und mich mit Ulrich anfreunden. Und dann waren wir gerade 3 Monate zusammen, wir waren Studenten und Ulrich ging für 1 Jahr nach Frankreich zum Studium. Das war eine tolle Möglichkeit, das war natürlich langfristig geplant. Und ich blieb in Düsseldorf und ich bin jetzt schon so alt, ihr könnt euch das nicht mehr vorstellen. Kein Student hatte einen Computer, wir hatten kein Handy, wir konnten keine Mails schreiben, geschweige denn SMS oder WhatsApp. Wir mussten echte Briefe schreiben. Und dann ging jede Woche mindestens ein Brief von Frankreich nach Deutschland und einer von Deutschland nach Frankreich, oft aber auch 2. Ich habe hier mal eine Kiste mitgebracht. Hier steht schön geheim drauf, dass sie keiner aufmacht. Das ist nur, ich würde sagen, höchstens ein Fünftel von dem, was ich noch zu Hause habe, an Briefen. So, was ist ein Liebesbrief? Ich versichere euch, da steht jetzt nicht ständig drin, ich finde dich toll, ich liebe dich, du bist mein Schatz. Wir haben uns einfach geschrieben, was wir erlebt haben, was in der Woche los war, wo wir waren, wen wir getroffen haben, vielleicht auch welche Bücher wir gelesen haben, wo wir eine gute Predigt gehört haben. Wir haben uns einfach über unser Leben ausgetauscht. Und genau so ist es tatsächlich auch mit der Bibel. Denn in der Bibel finden wir ganz, ganz viele Geschichten über Krieg und Verbrechen und weiß nicht was. Das Abscheulichste der Menschheit steht wirklich in der Bibel drin. Und trotzdem kann man in jeder Geschichte, die da geschrieben ist, Gottes Wirken erleben. Ganz interessant, das Buch Esther, da kommt nicht ein einziges Mal das Wort Gott drin vor. Und doch, wenn man das mal liest, sieht man, wie Gott am Werk ist, was er für Pläne hat, was er sich schon Gedanken macht. Also das ist ganz faszinierend. Deshalb habe ich das zusammengefasst. Die Bibel eine Offenbarung oder einen Liebesbrief Gottes. Dann ist die Bibel auch noch Nahrung für uns. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Nahrung ist natürlich lebenswichtig. Selbst für dünne Leute, ein bisschen was essen muss jeder. Jesus selbst sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und auf der anderen Seite heißt es, dass Jesus das Wort ist, das Menschgewordene. Und die Bibel ist auch ein guter Samen, der hoffentlich dann mal gute Frucht bringt. Würden wir Christen fragen, hältst du die Bibel für wichtig? Würden die meisten wohl sagen, ja. Trotzdem zeigte sich bei einer Umfrage folgendes Bild. Das kann man jetzt nicht gut lesen, oder? Lesen Sie in der Bibel? Häufig, hin und wieder, selten und nie, sind die meisten. Das bedeutet, wer nur wenig liest, ist absolut in guter Gesellschaft. Oder sagen wir, in großer Gesellschaft. Es gibt Christen, zu denen gehörte ich auch, mein Elternhaus, die lesen täglich aus diesem Buch. Das sind die Losungen. Ich habe hier so ein paar Punkte drüber gemacht. Dann heißt es Lösungen. Manche suchen wirklich die Lösung für ihr Leben in diesem Büchlein. Da gibt es jeden Tag zwei Bibelverse. Einen aus dem Alten Testament, der ist ausgelost worden, und einen aus dem Neuen Testament, der dazu passt. Dann noch ein Liedvers, ein Gebet und so weiter. Manchmal gibt es auch Erklärungen, den Wochenspruch und so weiter. Das ist eine ganz gute Sache. Jetzt wollte ich euch allerdings fragen, was haben denn Losungen und Käsehäppchen gemeinsam? Ich habe ein paar mitgebracht, ein paar Käsehäppchen für den, der möchte. Käsehäppchen sind appetitanregend, aber satt werden kann man davon nicht. Genau. Und so ähnlich geht es uns auch, wenn wir hier jeden Tag einen Vers lesen. Der moderne Mensch hat ja heutzutage die Bibel als App auf dem Computer. Und da gibt es auch den Vers des Tages. Den habe ich auch abonniert. 5:05 ploppt der bei mir auf. Mein Wecker geht 6:00 an, da höre ich mir 5 Minuten noch im Bett die Nachrichten an. Und wenn ich dann aufstehen muss, dann geht erst mal plöpp das Handy an, der Vers des Tages. Alles gut und schön, aber es ist halt nur ein Appetitanreger und sollte uns dazu anleiten, vielleicht doch mal mehr zu lesen. Was sagt denn die Bibel eigentlich selber über sich, wofür wir sie brauchen? Das steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich habe neulich auch in der Jugend gepredigt und da habe ich es schon mal erzählt. Tatsächlich, das kann ich bestätigen. Ich hatte eine Situation, da war ich unglaublich sauer auf eine Freundin meiner Schwester. Ich will die Geschichte nicht ausführlich erzählen. Und ich war so wütend auf sie, so wütend. Ich hatte aber damals schon die Angewohnheit, auch mal Bibel zu lesen. Und ich las eine Geschichte, wo mir klar wurde, du musst vergeben. Ja, was siehst du? Den Splitter in diesem Menschen und wirst nicht wahr, dass du selber ein Brett vorm Kopf hast oder den Balken im Auge. Du bist derjenige, der hier festhält an seinem Zorn und so. Du musst vergeben. Und das war tatsächlich, indem ich einfach eine Geschichte aus der Bibel gelesen habe und das Wort wurde für mich richtig plastisch und ich wusste, das muss ich jetzt tun, ob ich will oder nicht. Und ich habe das dann schweren Herzens gemacht, aber das hat mich wieder frei gemacht. Und dafür ist die Bibel da, dass wir auch unsere Schuld einsehen und dass sie uns hilft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wenn wir so leben möchten, wie es Gott gefällt, wer ist da unser Vorbild? Was sagt man in der Kinder schon immer? Richtig, die richtige Antwort, Jesus. Jesus als Vorbild. Abgesehen von der Weihnachtsgeschichte finden wir Jesus dann wieder mit 12 Jahren im Tempel. Und was macht er da? Er hört zu, als aus der Tora vorgelesen wird. Er hört zu und stellt Fragen, ist interessiert, er hat da einiges gelernt. Und er kennt sich dann schon richtig gut aus. Es ist interessant, wie häufig Jesus die Schrift zitiert. Ich habe letztens gehört, 300 Mal im Neuen Testament gibt es Zitate aus dem Alten Testament. Und bei vielen ist es so, dass Jesus das sagt. Wisst ihr denn nicht, dass in den Propheten steht? Oder hat euch denn keiner gesagt? Oder damit erfüllt wird, was in den Propheten geschrieben steht? Und so weiter. So oft zitiert Jesus das Alte Testament. Ich wäre gerne dabei gewesen, als Jesus auf dem Weg den Emmaus-Jüngern begegnet, die so gefrustet sind, von Ostern kommen, noch nicht wissen, dass Jesus auferstanden ist und verzweifelt sind. Und Jesus gesellt sich zu ihnen und fragt so ahnungslos, ja, was ist denn passiert? Als sie sagen, ja, weißt du denn nicht? Da sagt er nicht, nein, ich habe keine Ahnung. Da sagt er einfach ganz schlau, ja, was denn? Und dann erzählen sie ihm, was sie gedacht haben, was der Messias machen würde und wie elendiglich der gestorben ist und dass jetzt alle ihre Hoffnung vorbei ist. Und dann fängt Jesus an und erklärt ihnen die Schrift. Da heißt es in Lukas 24, Vers 27, dann erklärte Jesus ihnen, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Also das hätte ich gerne mal gehört. Das muss ja ein langer Weg gewesen sein. Er hatte viel Zeit. Und dann hat er mal angefangen, was im Alten Testament über ihn gesagt worden ist. Interessant. Eine andere Geschichte, wo Jesus wirklich zeigt, wie bibelfest er ist. Da geht es um die Versuchung in der Wüste. Diese Geschichte wird zweimal ausführlicher erzählt. Und zwar in Lukas 4 und in Matthäus 4. Wer das schon mal parallel gelesen hat, weiß, dass die Geschichten ein bisschen anders spielen. Da gibt es eine andere Reihenfolge. Kritiker sagen jetzt, ja, die Bibel, die widerspricht sich ja. Da ist ein Fehler, das kann ja so nicht sein. Entweder stimmt das eine oder das andere. Es gibt hier ein Buch, Antworten auf schwierige Fragen zur Bibel. Da kann man mal nachlesen, wenn man über sowas stolpert. Wenn man merkt, das finde ich jetzt aber komisch, wie kann das denn sein oder ist das denn wirklich richtig? Tatsächlich stehen da ganz viele interessante Antworten auf solche Fragen. Ich will das nicht erläutern, könnt ihr euch nachher noch mit mir unterhalten oder das Buch bestellen, wie auch immer. Jedenfalls diese Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste, da geht es darum, dass der Teufel, nachdem Jesus 40 Tage lang gefastet hat, also richtig Hunger hatte, kein Käsehäppchen zwischendurch, kommt der Teufel an und sagt, als Jesus schon der Magen knurrte, guck mal, hier sind ein paar Steine, mach daraus doch einfach Brot. Kannst du doch. So nach dem Motto, du bist doch Zauberer, du bist doch Gottes Sohn, mach dir doch jetzt daraus ein paar frische Brötchen. Und was sagt Jesus? Nein, denn es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Als nächstes oder als erstes, je nachdem, welches Evangelium man liest, sagt der Teufel, spring doch hier einfach vom Tempel, denn, und dann argumentiert der Teufel mit der Bibel, im Psalm 91 heißt es nämlich, er hat doch seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten sollen auf allen deinen Wegen. Und was sagt Jesus daraufhin? Nein, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Aus 5. Mose auch. Und dann zeigt der Teufel ihm alle Reiche dieser Welt und sagt, das kannst du alles haben, wenn du nur mich anbetest. Und der Teufel sagt, und Jesus sagt dann wieder, nein, denn es steht geschrieben, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm, auch aus 5. Mose. Und jetzt kann man sich eigentlich nicht vorstellen, Jesus hatte eben kein Smartphone dabei, hatte nicht das Alte Testament auf einer App und er hatte sicherlich auch nicht zig große Rollen dabei, als der Teufel ihm begegnete, dass er dann mal eben ausgerollt hat und gedacht hat, oh, da muss ich mal eben gucken, was könnte ich ihm da jetzt entgegnen. Jesus hatte die Verse im Kopf, der wusste das alles auswendig. Und deshalb ist es auch echt wichtig, dass wir auch Bibelverse mal auswendig lernen. Learning by heart heißt es im Englischen, damit wir auch einen Schatz im Herzen haben. Und den kann uns keiner mehr wegnehmen. Also, worum geht's? Ich sage erstmal, worum es nicht geht. Es geht nicht, im Kindergottesdienst lernen wir ja auch Verse auswendig und da geht es dann darum, meistens ein kleines Haribo-Tütchen zu kriegen. Ne? Und viele Kinder machen das wirklich, weil sie dann um eine Haribo-Tüte reicher sind. Wer zu Hause knapp gehalten wird mit Süßigkeiten, ne, der ist froh, im Kindergottesdienst dann da was zu kriegen. Es geht aber nicht darum, nicht um Selbstzweck, nicht um Angeberei, ich kann schon 50 Verse und du erst 10. Es geht vor allen Dingen nicht darum, ein besserer Christ zu werden. Das hat der Michael letzte Woche auch schon mal gesagt. Das ist nicht das Ziel von uns. Es geht einfach darum, dass wir Gottes Wort nicht nur im Kopf haben, sondern dass es uns im Herzen wirklich berührt. Und es geht immer darum, dass wir letztlich Jesus begegnen und dass wir uns durch ihn verändern lassen. Ja, die Bibel, mehr als ein Buch, die Bibel ist Gottes Wort. Und darum geht es. Es geht darum, dass wir Gottes Stimme hören. Gott redet, Gott möchte zu uns sprechen, Gott ist kommunikativ, er sucht die Beziehung zu uns. Und er möchte uns zeigen, wie er ist, wie er uns sieht und er will uns auch unseren Weg zeigen. Die Frage ist, möchten wir Gott wirklich hören? Wer möchte Gott hören? Ich sage euch eins, wenn hier demnächst Ed Traut kommt oder auch irgendein anderer Mensch, der eine prophetische Begabung hat, dann ist die Bude hier gerappelt voll. Warum? Weil jeder das persönliche Reden Gottes für sein Leben erhofft und erwartet. Und da frage ich mich, das geht mir ja nicht anders, ich bin auch immer hier, wenn Ed Traut kommt. Ich freue mich auch, wenn er mir was Persönliches zu sagen hat. Das will ich gar nicht irgendwie negativ darstellen. Ich frage mich nur, erwarten wir vielleicht zu wenig von dem Reden Gottes durch sein Wort, die Bibel? Und manchmal frage ich mich, wenn wir vielleicht schon überfordert sind, so das allgemeine Reden Gottes zu hören und zu tun, warum sollen wir dann ein spezielles Reden empfangen? Das Nächste. Es geht darum, Gottes Wort in unser Herz zu pflanzen. Ich habe die Predigt also schon langfristig geplant. Das habe ich extra in Predigtvorbereitung gemacht, diese kleinen Samen gesät. Und ihr hattet ja eben schon ein Bild, wo dann schon Kresse draus geworden ist. Ich habe noch was anderes gepflanzt. Eine Sonnenblume. Auch schon vor ein paar Wochen. Das ist bestimmt so 3,5 Wochen her. Das ist schon ganz ordentlich geworden und ich freue mich darauf. Ich werde die jetzt dann morgen in meinen Garten setzen und im September ist sie dann wahrscheinlich so groß und hat dann so viel, so ein dickes, wie nennt sich das botanisch gesehen? Blüten, ach keine Ahnung. Da jedenfalls, wo dann hunderte von Kernen drin sind, die ich nächstes Jahr wieder verwenden kann für dann eine ganze Reihe an Sonnenblumen. Viele von uns kennen das Gleichnis von Jesus, wo er erzählt, dass der Sämann den Samen aussät auf verschiedene Böden, Dornen, Felsen, Weg und auf gutes Land. Ich will auf das Gleichnis nicht weiter eingehen. Ich möchte nur sagen, dass der Same ist Gottes Wort. Und wenn es in unser vorbereitetes Herz fällt, dann bringt es auch gute Früchte. Was ist denn die Frucht jetzt im biblischen Sinne? Das ist jetzt die Sonnenblume, bringt Kerne hervor, ein Apfelbaum Äpfel. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und damit diese Frucht reifen kann, müssen wir Gottes Wort nicht nur kennen oder lesen oder sogar auswendig wissen, sondern danach handeln, sonst nützt uns das ja alles nichts. Jakobus sagt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Oder in einer moderneren Übersetzung, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Also, wir sollen Gottes Wort gehorchen, das Kennen allein reicht nicht. Aber natürlich, ohne dass wir es kennen, können wir es ja auch nicht tun. Ohne Same keine Frucht. Deshalb, lasst uns das Wort Gottes säen, wo auch immer wir es können. Das Wort Gottes säen, einmal in unserem eigenen Leben, aber vor allem auch in das unserer Kinder oder Enkelkinder. Gewöhnen wir einfach unsere Kinder früh daran, ganz regelmäßig in der Bibel zu lesen. Es gibt ganz tolle Kinderbibeln. Karina hat auch einiges mitgebracht, auch das wird nachher draußen stehen. Für jedes Alter, wirklich, schon für die Kleinsten gibt es schöne Geschichten und das, dann kann man so ein bisschen mitwachsen und einfach den Kindern viel erzählen. Und lasst uns auch nicht aufhören mit dem Vorlesen, wenn die Kinder 7 Jahre alt sind und selber lesen können. Das geht weiter. Man kann auch einem 12-jährigen Kind noch weiter die Bibel vorlesen. Was mir wichtig ist, nicht die Kinder zum Bibellesen zwingen. Das hat überhaupt keinen Wert, wenn man sagt, jetzt liest du erstmal eine halbe Stunde Bibel, bevor du eine halbe Stunde Computer spielen kannst. Das ist kontraproduktiv. Ja? Also das macht es euch nett, wenn ihr gemeinsam Bibel lest, dass es positiv assoziiert ist. Aber Bibellesen darf kein Zwang sein. Aber ihr könnt euch sicher sein, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das ist unsere kleine Salome. Die weiß schon genau, was passiert, wenn wir wirklich jeden Tag in der Bibel lesen. Ja, also zum Thomas kann ich sagen, dass ich weiß, dass er wirklich die Bibel studiert. Das andere ist meine kleine Schwester, ohne Worte. Scherz beiseite. Wer will im Glauben und seiner Beziehung zu Jesus wachsen? Sicherlich jeder. Trotzdem ist das manchmal so schwierig. Mein Chef sagte mal, jedes Kind will gute Noten schreiben. Aber wenn es drauf ankommt, entweder jetzt drinnen Hausaufgaben zu machen oder Englischvokabeln zu lernen oder weiter mit den anderen Kindern noch Versteckenfangen zu spielen, ja, da ist die Entscheidung für das Kind eigentlich nicht so schwierig. Und dann braucht das Kind mal die Eltern, meistens ist es ja die Mutter, also irgendwie blieb es meistens an mir hängen, die dann sagt, so, Schluss mit lustig, jetzt kommst du rein und jetzt höre ich dich die Vokabeln ab. Dann hilft man ja dem Kind, letztlich sein eigenes Ziel zu erreichen. Denn das Kind möchte schon gut sein. Und so ein bisschen ähnlich geht uns das doch auch manchmal mit dem Bibellesen, oder? Also eigentlich nehmen wir uns das vor, jeden Tag oder was auch immer. Und dann merken wir, es klappt nicht so. Und da sind wir in guter Gesellschaft, denn Paulus sagte auch schon in Römer 7, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Tja, da sitzen wir alle irgendwie im gleichen Boot. Und dann ist es gut, wenn man sich jemanden sucht. Also manchmal denke ich, wir Erwachsenen brauchten auch jemanden, der uns einen Tritt in den Hintern gibt und sagt, so, jetzt mal ran an die Buletten, jetzt tu doch mal, was du dir vorgenommen hast. Allerdings ist es übergriffig, wenn ich jetzt meinem Mann sagen würde oder auch meinen Teenie-Kindern, hast du heute schon Bibel gelesen? Das steht nicht, das geht mich nichts an. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Aber wenn ich jemanden habe, meine Zweierschaftspartnerin, und wir nehmen uns das gemeinsam vor, oder mir sagt jemand, auch mein Kind meinetwegen, oder mein Mann, du, ich habe mir vorgenommen, das und das, ich möchte mal den nächsten Monat mich komplett mit dem Römerbrief beschäftigen. Unterstütze mich dabei, frag mal nach, wie geht's mir, habe ich das gemacht? Dann habe ich die Erlaubnis und dann kann ich auch mal nachfragen und meiner Zweierschaftspartnerin fragen, wie sieht's denn aus? Hast du letzte Woche jeden Tag dein Kapitel in der Bibel gelesen oder hast du dich damit beschäftigt? Aber nicht ungefragt. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehret und ermahnet einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ja, wir sollen uns damit beschäftigen und wir dürfen uns selbst auch ermahnen und ermutigen. Tatsächlich ist das Thema Bibellesen ein bisschen ein Tabuthema. Wer weiß denn wirklich von seiner besten Freundin, ob die in der Bibel liest? Wie viel? Schön. Aber das ist nicht so üblich, dass wir darüber reden. Also, dann, das ist ja schön. Es gibt jedenfalls immer Zeiten, wo es auch schwierig ist, wo man wirklich beschäftigt ist, wenn man kleine Kinder hat oder beruflich mega eingespannt ist, dann hat man wirklich alles andere im Kopf, aber nicht unbedingt Bibel lesen. Aber wenn wir aber ehrlich sind und man feststellen muss, dass das jetzt seit 5 Jahren letztlich so geht, dann muss man sich vielleicht doch mal fragen, ob ich meine Prioritäten richtig gesetzt habe. Letztens war ich auf einer Medizinertagung, da hat ein Pfarrer im Ruhestand neben seinem Referat so einfließen lassen, dass er eigentlich einmal im Jahr die ganze Bibel liest. Also jeden Tag so 3 bis 4 Kapitel. Und das seit Jahren und Jahrzehnten. Ich habe gedacht, wow, das gibt's ja nicht. Und natürlich kann sowas dazu führen, dass man denkt, sowas schaffe ich ja nie. Aber es kann einen ja auch ermutigen. Man muss ja nicht die Bibel in einem Jahr durchlesen. Vielleicht auch in 2 oder 3. Vielleicht aber auch gar nicht. Bill Heibels hat gesagt, er hat sich mal ein Jahr lang nur mit dem Römerbrief beschäftigt, nur mit Römer Kapitel 12 beschäftigt. Ein Jahr lang. Und das Kapitel 12 hat 21 Verse. Und er hat das jeden Tag gelesen und darüber einfach meditiert und jeden Tag einen Vers irgendwie durchgekaut und immer wieder. Und er sagt nach dem Jahr, das hat so viel in seinem Leben bewirkt, da hat Gott so viel verändert durch dieses eine Kapitel, was er intensiv gelesen hat. Also es geht hier nicht um Zwang, viel zu lesen oder um bestimmte Formen oder so. Es geht einfach nur darum, dass wir Jesus begegnen in seinem Wort und uns von ihm verändern lassen. Ja, jetzt noch ein paar konkrete Tipps, wie wir für Gottes Wort in unserem Alltag Platz finden. Ach so, ja, das habe ich euch mitgebracht, 100 Stück. Das werden nachher ein paar Jugendliche an der Tür verteilen. Nimm dir, was du brauchst. Da kann man gucken, geht es mir gerade gut, brauche ich Mut, brauche ich Liebe, brauche ich Trost? Und dann reißt man sich hiervon einen kleinen Zettel ab und auf der Rückseite steht ein Bibelvers für genau die Situation, die ihr braucht. Das ist nochmal so ein Appetithäppchen, so eine Art Käsehäppchen für den Tag. Ich möchte darum bitten, ich habe 100 Stück, dass vielleicht Ehepartner immer nur eins mitnehmen, und weil das ja nicht klar ist, wer hat jetzt was genommen, nehmen am besten immer die Frauen eins mit. Und ja, es könnten auch die Männer eins mitnehmen, aber ich dachte, dann ist es einfach, dann macht, wie ihr es wollt, aber dann hat vielleicht wirklich nachher jede Familie eins. Für diejenigen, die sagen, ich gehöre zu den Fortgeschritteneren, habe ich eine Anleitung zum Bibelstudium mitgebracht. Das ist ein Lesezeichen, was sehr gut in die Bibel passt. Da steht genau drauf, wie man mit so einem Text mal umgeht, was ich mich fragen kann. Zum Beispiel eine Anleitung zum Bibelstudium von apokalyptischen Texten oder von prophetischen Texten oder von Briefen, von Gesetz. Was ist der Inhalt dieses Gesetzes, worauf bezieht es sich, dann was ist der Kontext und so weiter. Wen das interessiert, der kann das auch gerne mitnehmen, davon habe ich auch etliche mit. Dann habe ich noch ein Buch, die ersten 100 Tage mit der Bibel, für welche, die jetzt sagen, ich bin ganz frisch dabei, ich weiß vom Glauben noch nicht so viel, ich habe gerade den Alpha-Kurs absolviert, aber es interessiert mich, ich möchte mehr darüber wissen. Da gibt es eine kleine Einführung in das Johannesevangelium, da liest man dann ein paar Tage oder zwei Wochen etwas aus dem Johannesevangelium, immer mit Erklärungen. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht für junge Leute, aber ich habe immer das Gefühl, wenn es junge Leute verstehen, dann ist es für mich auch was. Dann ist es irgendwie nicht so schwierig. So. Genau, dann geht es nachher um Mose, um die Apostelgeschichte. Also man hat mal so einen kleinen Überblick, wird vieles sehr gut erklärt. Das kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich noch eine besondere Bibel. Ich nenne jetzt mal insgeheim die Studienbibel für Dummies. Also wenn ich Studienbibel höre, dann denke ich immer an irgendwelche intellektuellen Typen. So einer bin ich nicht. Aber diese Bibel wurde mir auch von jemandem empfohlen aus dieser Gemeinde. Der sagte, das ist so eine Studienbibel für jedermann. Und dann habe ich da mal reingeguckt bei ihm, und das könnt ihr gerne nachher auch bei mir machen. Und dann habe ich es mir zum Geburtstag gewünscht und dann habe ich gedacht, so, mit welchem Buch fange ich jetzt mal an, eine Studienbibel zu lesen? Und ich dachte, am einfachsten ist vielleicht die Geschichte von Jona. Die kenne ich in- und auswendig, schon vom Kindergottesdienst. Das Buch hat 4 Kapitel und da werde ich vielleicht durchsteigen. Und dann habe ich das gelesen und habe es wirklich mit großem Gewinn gelesen. Ich dachte, gut, das ist halt so eine Geschichte. Aber es eröffnet einem doch nochmal neue Horizonte, wenn man mal ein bisschen tiefer blickt. Also kann ich auch wirklich empfehlen, die Studienbibel nicht nur für Intellektuelle. Gut. Dann, genau, ein paar konkrete Tipps. Wir brauchen Zeiten der Stille. Also wenn Gott zu uns reden will, passiert das selten, wenn wir mitten im Tumult sind. Irgendwie Stille muss man sich mal schaffen. Und auch da möchte ich sagen, jeder ist anders. Die Nachteule muss sich ja nicht unbedingt den Wecker auf 5:30 stellen, um Bibel zu lesen. Da muss jeder selber gucken, wann für ihn ein guter Zeitpunkt ist, Stille zu haben. Eine Mutter von 3 kleinen Kindern, oder 2 reichen ehrlich gesagt auch schon, hat tagsüber eigentlich selten Stille. Da muss man gucken, was kann man machen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Man braucht ja dann auch mal Pausen für andere Sachen, aber dass man da irgendwie sich überlegt, wie kann ich für mich einfach mal eine Viertelstunde Stille schaffen, um wirklich auf Gottes Wort zu hören. Genau, installiere eine Bibel-App auf deinem Smartphone und das Coole ist, also bei so einer App auf dem Handy kann man erstens verschiedene Übersetzungen immer sehr schnell miteinander vergleichen. Hat man einen Vers, klickt einfach dann nochmal auf eine andere Übersetzung, hat den direkt daneben. Man kann sogar eine andere Sprache lernen, was ja auch cool ist. Kann man sich da noch verbessern. Und was ich besonders schätze an meiner Bibel-App, die kann lesen, die kann sprechen, also die kann vorlesen. Das heißt, man kann auch einfach, wenn man nur kurzes Frühstück machen kann, sich einen Kaffee macht, stellt man sich die Bibel, das Smartphone hin, hat aufgeschlagen, was weiß ich, einen Römerbrief und dann drückt man auf Play und dann läuft einfach mal das erste Kapitel vom Römerbrief, während man seinen Kaffee schlürft. Also es kostet quasi gar keine besondere Zeit. Verwende Lesepläne, das ist jetzt nicht was für alle. Also ich bin so ein Listentyp, ich mache für alles Listen, Einkaufslisten, To-Do-Listen, wenn ich meinen Geburtstag feiere, mache ich eine Liste mit Leuten, die kommen und die was mitbringen und so weiter. Ich liebe Listen und ich brauche sowas. Irgendwie dann habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff und es ist alles strukturiert und so weiter. Deshalb helfen mir Lesepläne. Ich weiß aber auch, dass Leute anders sind und das ist auch in Ordnung. Aber für Leute, die irgendwie so Listentypen sind, kann ich das empfehlen, dass man sich auch wirklich einfach mal einen Bibelleseplan bestellt oder runterlädt oder wie auch immer, dass man das einfach so, dass man so dranbleibt und was abhaken kann. Das finde ich immer das Schönste an diesen Listen, wenn man so Häkchen machen kann. Genau, gemeinsam lesen und gemeinsam Ziele setzen, das ist vielleicht auch was für Leute, die eher so Initiative-Typen sind, die das immer brauchen mit anderen, die sich nicht jeden Tag irgendwie eine Viertelstunde alleine hinsetzen wollen. Dann verabrede dich doch. Warum nicht einfach mit der besten Freundin zusammen Bibel lesen und darüber reden? Genau, überfordere dich nicht, das finde ich ganz wichtig, dass keiner jetzt hier rausgeht und denkt, meine Zeit, jetzt muss ich aber bis Dezember irgendwie das Alte Testament durchgelesen haben, darum geht es nicht. Aber fordere dich ruhig mehr heraus, nimm dir einfach was vor, nimm dir kleine Schritte vor. Es ist immer schwierig, wenn man sich zu viel vornimmt, dann ist man zu schnell frustriert. Das kenne ich auch, wenn man sich vornimmt, ich will jeden Tag Sport machen oder sowas. Und dann ist man einmal raus, weil es einem nicht gut geht, dann ist man so gefrustet, dass man am nächsten Tag dann auch keinen Sport macht. So soll es nicht sein. Fordere dich heraus, aber in Maßen und nicht in Massen. Ups, genau, das war's. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber das ist das Ende der Präsentation. Welchen Tipp ihr auch immer beherzigen wollt und auf welche Weise, ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich durch das Lesen der Bibel Jesus begegnen. Das verändert unser Leben und das führt auch zur Anbetung. Letzte Woche haben wir das Lied gesungen im Lobpreis, wo es in der zweiten oder dritten Strophe heißt, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Vorher geht es um die Natur, wo wir Gott sehen können. Dann geht es aber, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, geht es also um die Geschichte des Volkes Israels im Alten Testament, wie er es geliebt, begnadigt je und je. Dann jauchzt mein Herz dir großer Heiland zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und das wünsche ich mir, dass Gottes Größe immer mehr, dass wir Gottes Größe in unserem Leben immer mehr bestaunen, indem wir Gott durch sein Wort zu uns reden lassen. Amen.